Das heißt also, nehmen wir mal an, dass jetzt die Zuhörerinnen oder die Zuschauerinnen haben derzeit Ressourcenmangel und brauchen einfach neue Kolleginnen und Kollegen. Da kann man schon durchaus entsprechend komplexere Jobbeschreibungen bis hin zu sogar Wertesystemen im Team, Umgangsformen, kann man schon damit ein Stück weit zumindest einen Job klonen.
So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft.
Künstliche Intelligenz soll uns simple To-Dos abnehmen, damit wir mehr Zeit für Kreatives haben. Das ist aktuell das Motto für den Einsatz von KI am Arbeitsplatz. Aber tun wir der KI damit Unrecht? Kann sie eigentlich schon viel mehr als stumpfsinnige Routine arbeiten? Ist sie uns vielleicht sogar heimlich überlegen? Diesen Fragen gehen wir heute in So klingt Wirtschaft nach.
Warum ist das wichtig?
Mehrere Statista-Umfragen aus dem Jahr 2023 ergeben ein ziemlich wirres Bild in Sachen künstliche Intelligenz am Arbeitsplatz. 70% der Unternehmen in Deutschland sind überzeugt davon, dass KI fester Bestandteil des Berufsalltags wird. Allerdings finden lediglich 20% der Erwerbstätigen künstliche Intelligenz im Arbeitsalltag hilfreich. Die Mehrheit der Deutschen befürchtet sogar, dass diese Technologie sie ohne ihr Wissen manipuliert. Wie steht es denn nun wirklich um den virtuellen Kollegen namens KI? Ich bin Simone Nissen und spreche heute mit jemandem, der zu dieser Frage Aufklärungsarbeit in Deutschland leistet. Er ist Keynote-Speaker, externer Dozent an der Otto Beisheim School of Management und hat das KI-Beratungsunternehmen Ecodynamics gegründet, Hamid Reza Hosseini. Hamid wird uns heute verraten, ob und wie sich per KI ein Mitarbeiter klonen lässt. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo Simone, danke für die Einladung.
Was meinst du, ist KI schon viel menschlicher und schlauer, als wir glauben?
Ich denke, in einigen Bereichen ist es eher nah, sehr nah an dem Menschen. Und möglicherweise, es kommt immer natürlich auf den Peer Group an. Also wenn ich jetzt eine Universitätsprofessorin nehme, wird es ein bisschen schwieriger, wenn ich jetzt halt sage, okay, im kaufmännischen, gewerblichen Berufen kann es schon durchaus sein, dass die KI durchaus schon weiter ist. Da herrscht ja immer diese Meinung, dass solche Modelle grundsätzlich nur Wortfolgen als statistische Wahrscheinlichkeiten voraussagen. Dem ist aber nicht so ganz so, weil in der Regel werden diese Eingaben, die ich mit solchen Sprachmodellen ausführe, an sehr, sehr viele Agenten-Netzwerke im Hintergrund übergeben, die unterschiedliche Methoden, unterschiedliche logische Funktionen einsetzen, Berechnungen durchführen, Analysen durchführen und versuchen auch ein Stück weit die Taxonomie, den Sinn, den Kontext zu verstehen und das dann übergeben an diese Ausgabe. Und diese Ausgabemodelle berechnen tatsächlich die Wortfolgen, aber gleichen sich immer mit diesem Expertennetzwerk im Hintergrund ab.
Jetzt sind nicht nur Software-Experten oder Neurologen mit der Entwicklung von künstlicher Intelligenz beauftragt, sondern auch Psychologen. Was machen die Psychologen dabei?
Psychologinnen setzen sich so weit damit auseinander, dass sie zum Beispiel untersuchen, inwieweit ein emotionales Verständnis dort ist oder auch teilweise mathematisch basierendes, empathisches Verständnis oder auch ist die KI teilweise auch in der Lage, ein Vorstellungsvermögen auch zu entwickeln. Das alles natürlich wiederum auf mathematisch basierenden Formeln und Methoden.
Das heißt, Sie können Ihnen auch Empathie beibringen?
Zumindest, sagen wir mal, wenn die Mathematik dahinter gut aufgesetzt ist, schon. Also man sieht das jetzt schon bei GPT-4. Da gibt es auch ein, zwei Studien, die im letzten Quartal 2023 rauskamen, die sogar aufgezeigt haben, dass solche Modelle auf sprachliche Nuancen durchaus reagieren und auch ein Verständnis dafür haben.
Also lassen sich Gefühle mathematisch nachbilden?
Ja, das heißt aber nicht, dass die KI in der Lage ist zu fühlen, sondern sie hat zumindest ein mathematisches Verständnis dafür, was zum Beispiel böswillig, Heiterkeit, Freude, Liebe, Trauer und solche Dinge bedeuten.
Und wenn ich jetzt zur künstlichen Intelligenz bitte oder danke sage, was löst das genau bei ihr aus? Findet die mich dann netter oder fühlt sie sich einfach nur gebauchpinselt?
Nein, das sind eher so ganz trockene Formeln, die da im Hintergrund stattfinden. Das heißt also, dass das Modell zumindest in dem jeweiligen Wissensraum eher auch den Eindruck hat, dass, oder zumindest mathematisch auch eher in eine Richtung sich bewegt, dass die Userin oder die Anwenderin eher mit den Ergebnissen zufrieden ist.
Jetzt habe ich bei meiner Arbeit als Redakteurin auch schon mal natürlich gerne mit der KI gespielt und geschaut, weil wie sie mich unterstützen kann. Ich hatte aber eher das Gefühl, es ist jetzt so, als hätte ich eine Werkstudentin neben mir sitzen, was auch schön ist. Aber ich glaube, da wäre mehr möglich gewesen. Liegt es also daran, wie ich mit der KI umgegangen bin?
Es könnte daran liegen, ich müsste mir den Fall tatsächlich im Detail anschauen. Generell empfehle ich aber schon diese Rolle, je nachdem, ob ich etwas Grobes brauche oder Detaillierteres, auch entsprechend so zu definieren. Das heißt also, wenn ich jetzt die Rolle und auch den Wunsch, wie ich auch die Ergebnisse mir vorstelle, sehr, sehr detailliert beschreibe, dann werden die Ergebnisse deutlich besser und beinahe menschennah.
Aber wie sieht es mit dieser Angst vor Manipulation aus?
Naja, Manipulation kann ja auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Zum einen, wenn ich Dinge fake oder Stimme oder Bilder und solche Dinge. Zum anderen kann es auch sein, dass die Modelle, je nachdem wie sie trainiert sind und welche entsprechenden ethischen oder moralischen Kompass sie beigebracht bekommen haben, dass sie durchaus einen Menschen manipulieren könnten. Allerdings, sagen wir so, bei den größeren Anbietern oder Anbieterinnen ist es schon so, dass sie schon weitestgehend darauf achten, dass zumindest auf dieser Ebene keine Manipulation stattfindet.
Wie machen die das?
Naja, also die achten zum Beispiel darauf, dass immer wieder externe Freelancer oder auch Wissenschaftlerinnen dort diese Modelle nachtrainieren und entsprechend auf diese Kontexträume nochmal anpassen, sodass solche Dinge idealerweise nicht passieren. Ich meine, da gibt es immer noch Möglichkeiten, wie man auch immer wieder jede Woche sieht, dass solche Modelle auch gehackt werden können. Dennoch holen sich solche Modellanbieterinnen in der Regel auch Experten oder Rat von Expertinnen von da draußen und versuchen diese Modelle ein Stück weit mathematisch gesehen eine Erziehung aufzuerlegen.
Ja, und das nicht nur bei der Entwicklung, sondern auch später, also durchgehend regelmäßig.
Ja, das auch. Also zumindest aktuell sehen wir auch bei diesem Super-Alignment-Projekt von OpenAI, dass sie auch weltweit über 1000 Expertinnen heiern, die tatsächlich auch schauen, inwieweit ist das Modell, falls es dann immer näher an den menschlichen Fähigkeiten kommt, dass diese Dinge zum Beispiel nicht passieren, dass Manipulationen nicht geschehen, dass auch das Modell ein Stück weit auch regionales Verständnis entwickeln kann. Und möglichst nichts versucht, was Menschen vielleicht nicht wollen.
Und wenn diese Menschen dann doch irgendwie was entdecken, was passiert dann? Gehen da irgendwo Alarmglocken los und irgendjemand wird aktiv? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ah ja, das kann man ja selbst schon sogar mit ChatGPT ausprobieren. Man kann ja so schlimme oder böse Fragen stellen. Dann kommt halt direkt eine Meldung, dass das gegen der Policy entspricht. Und wenn man das auf die Spitze treibt, kann man sogar gesperrt werden, bis hin zu sogar eine Mail bekommen, was man denn da eigentlich für seltsame Sachen da gerade abfragt. Und in der Regel ist es aber schon im Hintergrund so, dass sie darauf achten, dass wenn solche Dinge passieren, so ein quasi Feintuning, Nachjustierung, Nachtraining stattfindet oder auch entsprechende Instruktionen, dass solche Dinge nicht passieren. Allerdings ist das natürlich nicht 100% sicher, ne? Also weil diese Modelle ja auf neuronalen Netzen basieren und da gibt es immer eine gewisse Restunsicherheit. Ne? Allerdings ist die sehr gering.
Mal angenommen, es gibt Zuhörende, die gehen in Arbeit unter und eine Stellenausschreibung ist bereits ausgeschrieben, aber es passiert nichts. Könnten diejenigen jetzt einfach einen Kollegen per KI klonen? Geht das?
Ja, also zumindest nicht den kompletten Menschen. Da muss man mit einem Biologen sprechen. Was aber einzelne singuläre Aufgaben innerhalb eines Prozesses oder Geschäftsprozesses oder komplette Geschäftsprozesse bis zu einem gewissen Grad, natürlich komplette Stellenbeschreibungen, können diese Modelle übernehmen, wenn sie stark genug, groß genug sind. Das heißt also, nehmen wir mal an, dass jetzt die Zuhörerinnen oder die Zuschauerinnen haben derzeit Ressourcenmangel und brauchen einfach neue Kolleginnen und Kollegen. Und da kann man schon durchaus entsprechend komplexere Jobbeschreibungen bis hin zu sogar Wertesystemen im Team, Umgangsformen, Sprachstil, Sprachcode des Unternehmens, Guiding Principles bis hin zu einzelnen Aufgaben, sofern diese KI-Modelle dazu in der Lage sind, das auszufüllen. Aktuell schon bei sehr, sehr vielen Bürojobs sind das schon 60-70% der Aufgaben, die wir jetzt aus unserer Praxiserfahrung gesehen haben, kann man schon damit ein Stück weit zumindest diesen Job klonen. Denn es gibt ja die Möglichkeit, einmal normale Chatbots zu erstellen und dann gibt es noch komplexere Chatbots und dann gibt es wirklich auch komplettere oder komplexere GPTs oder auch Modelle, die sehr, sehr lange CVs und Jobbeschreibungen bekommen und die können durchaus schon sogar unterschiedliche Aufgaben übernehmen, nicht nur Texte oder Marketing-Sachen erstellen, sondern auch Prozesse analysieren, neue Prozesse entwickeln, Strategieentwicklung machen und vieles mehr. Allerdings gibt es da auch Grenzen, wenn Wissen nicht trainiert ist, also zum Beispiel im juristischen Bereich oder in hochkomplexen physikalischen Umfeld, wo vielleicht nicht Wissen existiert, dann wird es halt auch nicht funktionieren. Dann muss man das Modell trainieren, anpassen oder möglicherweise dann doch schauen, dass man eine neue Kollegin heiern kann.
Ja, also das heißt, wenn ich jetzt einen Marketing-Mitarbeiter suche, der fehlt mir leider gerade und ich nehme jetzt einfach die Ausschreibung, kopiere die in ChatGPT-4. Das kann funktionieren.
Genau, also jetzt eine Mini-Anleitung für die Zuhörerinnen und Zuschauerinnen. Ja, das ist so. Ich kann tatsächlich jetzt innerhalb eines Prompts, ja, dieser Eingabeaufforderung zur Ausführung eines Befehls, quasi in so einem Promptraum, kann ich jetzt einfach in meinem Jobdatenbank oder SAP HR oder SuccessFactor oder was auch immer, kann ich diese Jobbeschreibung nehmen, innerhalb eines Prompts definieren und da schreibe ich einfach ganz normal, wir brauchen deine Hilfe. Hier ist die Jobbeschreibung, bitte trainiere das in deinen neuronalen Netzen und ich gebe dir dann immer wieder neue Aufgaben, du führst das dann aus und dann bezeichnet man einfach diesen Prompt mit dem entsprechenden Namen und dann kann man mit diesem Prompt per Tastatur oder Stimme dann über die App interagieren und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit zum Beispiel auch über sogenannte GPTs komplexere Stellenbeschreibung zu erstellen, die dann auch nichts vergessen oder auch Zusatzinformationen bekommen, Dateien und solche Dinge. Das geht also nicht nur für Marketing, sondern ISO 9001 Handbucherstellung, Prozessanalysen, Strategieentwicklung und so weiter.
Also wenn jetzt in der Stellenbeschreibung steht, wir suchen jemanden, der Suchmaschinenoptimierung kann, dann wird quasi mein virtueller Kollege künftig das können, weil er sich raussucht, wie funktioniert Suchmaschinenoptimierung und führt das dann aus.
Genau, also es ist jetzt ein Stück weit trainiert. Man kann aber auch dort zusätzliche Informationen dem mitgeben, dass es auch sein Wissen oder ihr Wissen erweitern kann. Wir nennen das Retrieval Augmented Generation. Das ist nichts anderes, als den Kontext zu erweitern. Und ich kann auch das Verhalten beschreiben. Das nennen wir Feintuning. Das heißt, ich beschreibe einfach den Verhaltenskontext. Und ich kann tatsächlich das machen. Allerdings muss man das noch ein bisschen einschränken. Das heißt also, die Menschen, die innerhalb eines Unternehmens solche Modelle bedienen, brauchen immer noch eine Kontaktstelle. Denn diese Modelle sind noch nicht gut, um eigenständig, autark oder teilweise gibt es auch schon einzelne Beispiele, aber die sind jetzt nicht gut, um zum Beispiel im Kontaktcenter sofort so schnell zu agieren oder eigenständige Dinge im Netz zu machen. Da gibt es natürlich auch so andere Modelle, die auch für Research gut sind und solche Dinge. Aber generell ist es so, dass die Mitarbeiter in einem Unternehmen diese KI-Modelle bedienen können. Das bedeutet, dass sie zum einen ihre eigenen Aufgaben ausführen können, zum anderen könnten sie dann auch Führungskräfte von x verschiedenen Kolleginnen sein, die sie managen, die im Hintergrund ihre Aufgaben übernehmen und auch sie dabei unterstützen.
Okay, klingt spannend. Jetzt machen wir mit Kollegen ja nicht nur gute Erfahrungen, also ich rede jetzt von den menschlichen. Wie ist das denn bei Kollegen, die jetzt eben durch KI entstanden sind? Könnte es auch sein, dass die plötzlich anfangen, mit mir zu rivalisieren oder schlecht über mich reden, persönliches Ausplaudern? Ich weiß es nicht. Geht sowas?
Naja, eigentlich nicht, weil normalerweise muss ja immer noch ein Mensch diese Modelle bedienen oder durch Automatismen und Applikationen übernehmen sie bestimmte Aufgaben. Das kann ich auch entsprechend in den Instruktionen einschränken. Sollte es dann dennoch autonome Modelle geben, die, nehmen wir mal an, in einem Unternehmensintranet gibt es meinetwegen solche Stimmungen, die dort existieren und die Modelle werden mit dieser Stimmung trainiert, dann kann es sein, dass diese Modelle auch dann denken, das ist normal, das ist halt die DNA des Unternehmens und so muss ich mich auch verhalten. Allerdings kann man das, wie gesagt, weitestgehend einschränken. Ein interessantes Beispiel ist halt, dass man so ein Modell zum Beispiel mit Slack-Nachrichten trainiert hat und von einem Softwareunternehmen und da haben die meisten immer gesagt, so auf irgendwelche Aufgaben haben die Antwort geschrieben, ich nehme das mit, ich mache das morgen Und dann hat das KI-Modell dann auch bei der ersten Aufgabe und Anweisung gesagt, ich nehme das mit, ich mache das morgen.
Okay.
Und dann haben sie sich gewundert, warum ist denn das so? Und hat gesagt, naja, das ist doch normal bei euch, ja, dass man alles morgen erledigt. Ja? Also hat so eine Prokrastinationskultur mitgenommen oder möglicherweise auch aufgrund des Arbeitsdrucks oder so.
Also zu menschlich möchten wir eine künstliche Intelligenz auch nicht haben, kann man das so sagen?
Ich denke nicht, nein. Also zu menschlich sollte es nicht sein. Allerdings, es kann schon sein, dass in den kommenden Jahren, ich vermute, dass es sehr, sehr schnell gehen wird sogar, dass wir schon eine allgemeine, also künstliche allgemeine Intelligenz haben werden. Und da ist halt natürlich auch immer die Frage, wie wird das Modell trainiert, wie wird das erzogen, wie weit geben wir diese solche Modelle dann Freiräume.
Und jetzt der Gedanke zum Mitnehmen.
Was möchtest du unseren Zuhörern am Ende dieses Podcasts noch mit auf den Weg geben?
Zwei Dinge. Zum einen, ich glaube schon, dass wir von Schwellwert einer neuen technologischen und mikro-, makroökonomischen und betriebswirtschaftlichen Revolution stehen. Das wird momentan vielleicht nicht so schnell sich entwickeln. Es wird aber relativ in den kommenden Jahren an Geschwindigkeit zunehmen. Das heißt also, ich empfehle schon, im Sinne des Wettbewerbs, im Sinne der neuen Märkte zu erschließen, aber auch generell, um dort den Anschluss nicht zu verpassen, wie in den letzten technologischen Revolutionen, die wir hier erlebt haben, dort sich schon ernsthaft damit auseinanderzusetzen. Und zum Zweiten stelle ich einfach mal so die Frage in den Raum, falls eines Tages eine KI bodenständig ist und trotzdem schlauer sein sollte als wir, zumindest logisch und mathematisch, also ne, inwieweit würden die Zuhörerinnen und Zuschauerinnen das wirklich merken?
Das heißt, solange die KI nicht anfängt anzugeben, wahrscheinlich nie.
Naja, stellen wir uns mal vor, wir hätten jetzt eine KI hier am Tisch und sie würde nichts so preisgeben, was sie wirklich kann, wäre bodenständig und ist in der Lage, aber komplexe Zusammenhänge zu verstehen in verschiedenen Disziplinen und wir meinen aber, alles zu wissen und dann stellt sich halt immer diese Frage, also da gibt es einen Forscher in Berlin, glaube ich, ein Psychologe, der sogar diesen Begriff der psychologischen Entropie etabliert hat. Also inwieweit würden wir tatsächlich merken und wann würden wir es merken und würden wir es überhaupt merken, wenn die KI eines Tages schlauer sein sollte als wir?
Okay, jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich mit diesem Gedanken heute Nacht gut schlafen kann. Aber trotzdem tausend Dank für diese spannenden Einblicke. Und Ihnen, liebe Zuhörende, danke fürs Einschalten. Ich hoffe, wir hören uns auch kommenden Mittwoch wieder, wenn es heißt So klingt Wirtschaft.
So klingt Wirtschaft. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast@handelsblattgroup.com. Gefällt Ihnen, was Sie hören? Dann bewerten Sie uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts.